Ich möchte zu Beginn einen Text verlesen, der aber nicht unser Predigttext ist. Ihr könnt euch immer frei fühlen, jede Bibelstelle aufzuschlagen. Und grundsätzlich finde ich es auch total schön, wenn ihr eure Bibeln mitbringt und ihr die Gelegenheit, die euch der Prediger hoffentlich auch gibt, nutzt, um die Bibelstellen aufzuschlagen. Nichtsdestotrotz werden wir heute mehr als nur eine Bibelstelle betrachten, weswegen ich sie in der Form, in der ich sie verlese, auch vorne an die Wand werfen werde. Aber nochmal, lasst euch bitte keineswegs dadurch demotivieren, selbst die Bibelstellen aufzuschlagen. Oder in der Zukunft zu sagen, ich brauche meine 3,5 Kilo Bibel nicht mehr mitzuschleppen, es wird ja vorne ran projiziert. Erstens machen wir nicht jedes Mal den Aufwand und zweitens, ihr müsst mit eurer Bibel vertraut werden. Ich habe mich aber heute aus gewissen Gründen entschieden, aus unterschiedlichsten Bibelübersetzungen zu zitieren und deswegen ist es vielleicht gut, dass wenigstens eine Fassung auch vorne steht. Der Bibeltext, den ich verlesen möchte, steht im Neuen Testament und zwar in Johannes 6 und dort die ersten 15 Verse. Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Diese Passage ist euch gut bekannt. Von daher ahne ich, dass die meisten sagen, ah, kenne ich, und dann schon wieder ein bisschen abschalten. Ich will auch, wie gesagt, gar nicht über den Text, über diese längere Passage mit euch intensivst nachdenken, sondern möchte eigentlich nur ein Problem herausschälen, was dieser Text ans Tageslicht bringt. Aber wie gesagt, mein eigentlicher Predigttext ist erst später verfasst worden. Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menge Menschen folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Jesus stieg auf einen Berg, setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passafest, das die Juden jährlich feiern. Vers 5. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus, wo können wir Brot kaufen, das all diese Leute zu essen bekommen? Er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus entgegnete, es würde mehr als 200 Denare kosten, um jeden auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Ein anderer Jünger namens Andreas, es war der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat, aber was ist das schon für so viele? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es waren allein an Männern ungefähr 5000. Dort, wo sie sich niedersetzen, gab es viel Gras. Jesus nun nahm die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, wie sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Die Jünger füllten 12 Handkörbe mit den Brotstücken. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, auf den wir schon so lange warten. Jesus merkte, dass sie als nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Wer in der Gemeinde Gottes groß wird, hat die Geschichte mehr als einmal gehört. Also das sind immer diese sehr anschaulichen Geschichten, so wie mit Jona und dem großen Fisch. Das erzählt man in der Kinderstunde, das könnte man früher an Flanelltafeln wunderbar visualisieren. Heute macht man das Gleiche mit PowerPoint. Das sind die Geschichten, die sind eindrücklich. Aber was ist das eigentliche Problem hier in dieser Geschichte? Da war eine Menge von Menschen in fünfstelliger Zahl und der Herr Jesus macht sich angeblich Gedanken um ihre Ernährung. Er fragt, und das ist wichtig, wo können wir Brot kaufen? Die Frage, wo? Sie sind nicht in Jerusalem, sie sind nicht in der Hauptstadt, sie sind irgendwo östlich vom See Genezareth oder See von Galiläa oder See Tiberias, alles das gleiche Gewässer, sind da östlich irgendwo auf dem Berg, wo viel Gras ist, aber keine Großbäckerei. Wo kann man für Menschen in fünfstelliger Zahl Brot kaufen? Das ist die Frage, die der Jesus auf den Tisch bringt. Probiert es heute in der modernen Zeit. Geht zu Bäcker Lehmann, geht zu Türmann oder wie auch immer sie heißen. Geht zur Metro und sagt, ich brauche jetzt innerhalb von einer halben Stunde Brot für 10, 20, 30.000 Leute. Das wird heute nicht klappen und damals war es auch völlig unmöglich. Die Frage nach dem Wo, die der Herr Jesus auf den Tisch bringt, ist extrem realistisch. Kein Händler hätte genug Brot im Angebot. Aber für Philippus ist dieses Problem nebensächlich. Selbst wenn es einen Händler gäbe, der jetzt spontan so viel Brot hätte, dann wäre mehr als ein halber Jahreslohn nötig, um das zu bezahlen. Und der Blick in den Geldbeutel der Jünger und vom Herrn Jesus sagt, es ist nicht genug Geld da zu kaufen. Also selbst wenn wir einen Händler auftreiben, wir könnten nicht bezahlen. Es ist nicht genug Geld da. Und Andreas macht dann in Vers 8 die Unlösbarkeit der Situation deutlich, indem er auf lächerliche 5 Brote und 2 alberne Fische hinweist. Das Wenige, was sie haben, ist einfach nicht genug. Die heutige Predigt titelt, wann ist genug genug? Also Rhetoriknote kriege ich eine 1, den Rest müssen wir gucken. Wann ist genug genug? Hatten die Jünger genug oder hatten sie nicht genug? Die Fragen lauteten, haben wir genug, um kaufen zu können? Haben wir genug, um damit bezahlen zu können? Haben wir genug, um die Leute satt zu bekommen? Wir alle wissen, und das haben wir ja gerade gelesen, dass der Herr mit einem spontanen, schnellen, zügigen Wunder die Situation hervorragend gelöst hat. Am Ende sind alle pappsatt und Körbe von Resten sind über. Also, hatten sie genug oder hatten sie nicht genug? Merkt ihr das Problem, auf das ich hinarbeite? Mir geht es zunächst nicht um die Ernährung der Leute, sondern um die Sicht der Jünger auf die Situation. Ausgelöst vom Herrn Jesus. Wenn der Herr Jesus nicht gefragt hätte, wo kriegen wir her, hätte vermutlich jeder der anderen Jünger gesagt, wir haben gar keine Chance, die Leute zu ernähren. Zu wenig Geld, zu wenig Fische, zu wenig Brot vorrätig. Keiner der Jünger hätte das Thema auf den Tisch gebracht, sondern hätte gesagt, dann müssen die halt hungern. Wenn sie alle hierher kommen, ohne ihr Picknickpäckchen einzupacken, ihr Problem. Der Herr Jesus bringt das Thema erst auf den Tisch. Das Problem wird zum Problem, weil der Herr Jesus es benennt. Jesus führt die Jünger in eine Situation, wo sie merken, oh weia, wir haben zu wenig, wir haben nicht genug. Es ist ein Ereignis aus alter Zeit. Es hat so stattgefunden, aber ist es nur ein Ereignis für damals? Ist es vielleicht nur ein Ereignis für Leiter von Waisenhäusern wie Georg Müller, der viele Kindermäuler zu füttern hat und nicht weiß beim Dankgebet, ob genügend zu essen da sein wird? Liebe Geschwister, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Geschichte in ihrer Kernproblematik heute genauso aktuell ist. Wir müssen jetzt nicht zigtausend Leute versorgen, obwohl im Angesicht der Flüchtlingssituation stellt sich die Frage vielleicht ganz neu, aber in unserer alltäglichen Praxis ist nicht das das Problem. Aber die Frage, wann ist genug genug, stellt sich immer wieder. Materiell, geistlich, geistig und seelisch. Die Jünger waren fest davon überzeugt, dass sie nicht genug haben, um die Situation zu meistern. Und ich will euch darauf hinweisen, dass es der Herr Jesus war, Vers 6. Er sagte das aber nur, um ihn und die anderen auf die Probe zu stellen. Jesus führt die Jünger in eine Situation, wo sie erklären müssen, wir haben nicht genug. Und das macht der Herr Jesus mit uns heute auch noch. Er führt uns immer wieder in Situationen, wo wir sagen, gucke ich mir die Situation an, gucke ich mir meine Möglichkeiten an, stelle ich fest, es ist nicht genug. Und deswegen, hatten die Jünger genug? Ja, sie hatten genug. Sie haben es bloß nicht vor Augen gehabt. Ich muss aufpassen, weil ich habe heute Morgen noch ein paar Folien gemacht und ich glaube, es gibt eine Folie dafür. Ja, es gibt eine Folie. Wann ist genug genug? Haben wir genug, um kaufen zu können? Haben wir genug, um damit bezahlen zu können? Haben wir genug, um die Leute satt zu bekommen? Ist genug genug? Das war die Frage. Muss mal selbst schmulen. Okay, das kommt gleich. Sie hatten vergessen, dass sie mit dem Herrn Jesus alles haben, was sie brauchen. Sie sind in die gleiche Falle getappt, in die ein Ansgar, ein Andrea, vielleicht sogar ein Wolfgang ab und zu reintapsen, nämlich nur auf die menschlichen Möglichkeiten zu gucken und zu ignorieren, dass wir den Schöpfer und den Allbestimmer dieses Universums an unserer Seite haben. Und er sitzt zur Rechten Gottes, wie wir heute Morgen mindestens zweimal gelesen haben. Zur Rechten Gottes. Hallo. Es gibt keinen besseren Ort, um einen Fürsprecher zu haben, als zur Rechten des Allbestimmers. Wenn ihr möchtet, schlagt ihr den eigentlichen Predigttext auf. Ihr habt ihn gerade schon ganz kurz gesehen, Philipper 4, die Verse 10 bis 13. Philipper 4, diese Verse 10 bis 13. Hier vorne wird es in der neuen evangelistischen Übersetzung stehen, aber schlagt ruhig eure Elberfelder, Schlachter, Luther auf. Und mal mache ich mal eine Umfrage, was so bei uns verbreitet ist. Ich habe noch kein Gefühl, was die häufigste Bibelübersetzung ist. Ist es Elberfeld? Weiß ich nicht. Diese Frage, welche Elberfelder? Es gibt mittlerweile so viele Elberfelder, dass selbst das nicht mehr aussagefähig ist. Also wie gesagt, Philipper 4, 10 bis 13 steht hier vorne auch nochmal dran. Bevor wir den Text lesen und die letzten noch aufschlagen, beim Philipperbrief habt ihr vermutlich im Hinterkopf, dass er zu einer Gattung von paulinischen Briefen gehört. Nämlich zusammen mit dem Epheserbrief, dem Kolosserbrief und dem Philemonbrief. Epheser, Philemon, Philippa, Kolosser. Diese vier Briefe zählen zu den sogenannten Gefangenschaftsbriefen. Das heißt, Paulus schreibt sie und er befindet sich nicht in Freiheit, sondern er ist gefangen. Es gab verschiedenste Arten von Gefangenschaften beim Paulus. Ja, wir lesen am Ende der Apostelgeschichte davon, dass die Gefangenschaft relativ entspannt ist, weil er in einer Mietswohnung sein kann und draußen steht ein armer Kerl, der ihn halt bewachen soll. Aber das ist schon eher eine angenehmere Gefangenschaft. Aber wir lesen auch beim Petrus zum Beispiel, dass Gefangenschaften bedeuten kann, dass du rechts und links einen Soldaten hast, an denen du gekettet und gefesselt bist. Wobei ich bei Paulus denke, dass die beiden Soldaten viel mehr Probleme damit haben als der Paulus selbst. Weil, so wie ich Paulus einschätze, das steht jetzt nicht so in der Schrift, gab es danach zwei christliche Soldaten mehr. Die kamen von der Predigt nicht weg, konnten sich nicht mal verdrücken, die Jungs, die waren ja auch angekettet. Okay, also der Philipperbrief ist ein Gefangenschaftsbrief und wenn wir das, was wir lesen, lesen, denken wir bitte dran, dass er sich in Gefangenschaft befindet, in römischer Gefangenschaft. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist, schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und ich kann mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Paulus freut sich darüber, dass man ihm in die Gefangenschaft eine Gabe schickt. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber das werden ganz wichtige Sachen gewesen sein. Vielleicht ein neuer Mantel, neue Schuhe, Kleidung, mal was Nettes zu trinken, was auch immer. Ganz bodenständige Dinge. Kein Ferrari, kein Porsche, keine PlayStation 4, sondern Dinge, die ihm einfach seine Gefangenschaft erleichtern. Und er freut sich drüber, sagt Danke. Und ich weiß, ihr hättet es schon vorher schicken wollen, aber ihr hattet die Möglichkeit nicht. Und ich freue mich jetzt total darüber. Aber der spannendste Satz ist der, den ich hier vorne so ein bisschen farblich hervorgehoben habe. Und vielleicht möchtet ihr den bei euch auch anmerken. Denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. In der Elberfelder 2006, meiner Hausbibel, heißt es, ich habe gelernt, mich zu begnügen. In der Luther 84 heißt es, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so die modernste Fassung. Und die Schlachter 2000, die ja auch einige, da sehe ich da hinten eine, haben, da heißt es, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein. Paulus ist genügsam oder zufrieden, egal, und das ist der wichtige Punkt, egal wie die Situation um ihn herum aussieht. Wenn das jemand aus der römischen Gefangenschaft herausschreibt, ist das beeindruckend. Und wenn das jemand schreibt, der von sich sagen kann, eigentlich kenne ich Überfluss, ich weiß, was Luxus ist, und er trotzdem sagen kann, mir geht's Gott nicht so gut, aber ich bin zufrieden, dann ist das noch beeindruckender. Ist nicht so ein armer Typ, der noch nie was anderes außer Reis gegessen hat. Das ist jemand, der auch weiß, was ein schöner Döner ist, in etwas übertragener Form. Döner ist ja das beste Essen auf der Welt, nicht wahr? Naja. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Oder ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt die Schlachterübersetzung ganz gut. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein. Kannst du das auch über dich so schreiben? Ja, jetzt demnächst stehen Reisen an, du schreibst eine Postkarte. Könntest du über dich sagen, ich habe gelernt, mit all dem, mit meiner Lebenssituation zufrieden zu sein? Und zwar egal, wie die Situation ist, auch wenn du Mangel leidest, sagst du dann, hey, das ist okay. Um die Sache genauer zu hinterfragen, würdest nicht nur du das über dich schreiben, sondern würden auch die Menschen um dich herum sagen, X ist ein zufriedener Mensch, auch wenn die Situation unangenehm ist. Ich bin vor 4, 5, 6 Wochen erwischt worden in der S-Bahn wegen Schwarzfahrens. Johnny Controlletti kommt rein, ich greife in die Tasche und merke, oh Fenster, ich habe die Monatskarte nicht dabei. Naja, ich bin voll erwischt worden. So, knallrotes Gesicht vermutlich, aufgeregt und oh, ich fahre nie schwarz und jetzt, also nicht bewusst schwarz, ja, und in dem Moment hat er mich einfach erwischt. Und während Johnny Controlletti so meine Daten aufnimmt, Name und so weiter, mitten in der Bahn und alle gucken, kommt in meinem Blickwinkel jemand ran. Und bevor ich sein Gesicht wahrnehme, sagt er, kann ich für diesen Mann bürgen? Er ist die Ehrlichkeit in Person. Ich gucke hoch und erkenne ein Mitglied aus meiner ehemaligen Gemeinde. In dem Moment war mein Gefühl, oh, schön, Johnny hat sich nicht beeindrucken lassen, was ich ihm auch nicht übel nehme. Er muss seinen Job machen, hey. Ich mache da keinen Terz, ich fange auch gar nicht rum zu argumentieren, wenn kein Fahrschein, dann doof, ja, ist einfach so. Aber irgendwie neben dem Ärger über diese Monatskartengeschichte schwebte ich so ein bisschen glücklich über dieses Statement. Hätte der Bruder auch sagen können, Ansgar ist die Genügsamkeit in Person, verlangen Sie von ihm das Doppelte? Ist ihm völlig egal, ob es ihm gut geht oder nicht, weil er ist genügsam. Ich habe gelernt, mich zu begnügen, steht im Text. Und das macht mir Mut, weil man offensichtlich Genügsamkeit lernen kann. Es ist nicht ein Gen, was ich von Mama und Papa bekommen habe oder halt nicht. Es ist nicht irgendeine Charaktereigenschaft, die mir zufällt oder nicht. Er hat es gelernt. Genügsamkeit in jeder Lebenssituation kann gelernt werden. Paulus, noch einmal, war ein Gefangener. Er war in einer ziemlich schlimmen Situation. Er war gefangen worden, nicht weil er einen Fahrschein nicht dabei hatte, sondern weil er treu seinen Verkündigungsauftrag erfüllt hat. Er hat das gemacht, was Jesus von ihm gewollt hat, und deswegen hat man ihn verhaftet und dann über längere Etappen ins Gefängnis gesteckt. Man hat ihn unter Druck gesetzt. Er sollte seine Verkündigung ändern. Und dabei waren nicht nur die Feinde Jahwes, die Römer, irgendwie aktiv geworden, sondern jüdische Mitgläubige. Also eigentlich Leute, mit denen er per Du ist. Er lebte in Gefangenschaft und konnte den Dienst, wie er ihn sich in seinen eigenen Planungen und Vorstellungen zurechtgelegt hatte, nicht ausführen. Er wurde von weltlicher und, was viel schlimmer ist, von geistlicher Führung kritisiert. Und in dieser Situation sagt er, ich bin zufrieden. Ihr Lieben, das ist wahre Genügsamkeit. Genügsamkeit ist somit kein Gefühl, was sich aus den Umständen ableitet, sondern es ist eine Tugend, eine Charaktereigenschaft, eine Haltung, die ich einnehmen kann und die ich lernen kann. Und das ist unser Problem. Gucken wir in die Welt, gucken wir in das, was uns auf dem Fernsehbildschirm zum Beispiel entgegenkommt oder in den Prospekten, in den Postkasten gesteckt wird. Die Welt triggert uns immer an, dass wir nicht zufrieden sind. Werbung basiert in ihrem Kern darauf, dir klarzumachen, dass du ein Defizit hast. Und aus Versehen hat der Händler gerade die Lösung bereit. Dein Kühlschrank ist sicherlich viel zu klein. Er verbraucht viel zu viel Strom. Der Fernseher, also hallo, HD-Filme muss man auf einem HD- oder auf einem UHD-Fernseher gucken, oder? Und das muss ja durch ein Dolby Surround-System sein, wie im Kino. Es wird immer mehr. Und du liest das und sagst, Mist, und ich habe immer noch, ich übertreibe, so einen Röhrenmonitor da hängen. Ist es so? Werden wir nicht von allen möglichen Kanälen immer darauf getrimmt, mit dem, was wir haben, nicht zufrieden zu sein? Da laufen im Fernsehen irgendwelche Gewinnershows, wo natürlich nur die Besten durchkommen. Die, die etwas am besten können oder die angeblich die Hübschesten sind. Und kaum ist die eine Staffel rum, kommt die nächste Staffel und die ist natürlich viel spannender und viel fetziger als die vorige. Im Jahr 2013 wurden weltweit rund 11,6 Millionen Schönheitsoperationen durchgeführt. 11,6 Millionen Schönheitsoperationen. Und die Brustvergrößerung war damit 1,77 Millionen Eingriffen die weltweit beliebteste Schönheitskorrektur. Nochmal, um Missverständnisse auszuräumen. Der Begriff Schönheitsoperation ist dadurch definiert, dass es keine medizinische Indikation gibt. Also es geht nur darum, dass jemand sagt, ich möchte gern anders aussehen. Es gibt keinen medizinischen Grund, Krebs oder sonst irgendwas, ja? Es genügt, dass jemand subjektiv nicht mit seinem Aussehen zufrieden ist und Veränderung herbeiführt. Die für christliche Publikationen nicht so bekannte Zeitung Welt hat auch eine Internetseite, Welt Online. Und sie veröffentlichte jüngst einen Artikel mit einem spannenden Untertitel. Der spannende Untertitel lautet: Heute einen neuen Busen, morgen ein jüngeres Gesicht. Die Nachfrage nach künstlicher Schönheit wächst. So weit, so gut. Aber der Titel geht weiter. Ökonomisch gesehen wird dabei vor allem eines größer: die Unzufriedenheit. Und der Artikel führt auf, dass man statistisch mittlerweile feststellt, dass die erste Schönheits-OP hatten, danach nicht zufrieden sind, sondern nach 2-3 Jahren die nächste kommt. Man gewöhnt sich an den neuen Zustand, der vorher so erstrebenswert war, und ist immer noch nicht zufrieden. Wie anders liest sich da zum Beispiel der folgende Psalm. Psalm 63, die Verse 4 bis 9, ich lese jetzt nach der Luther-Übersetzung. Psalm muss man immer nach Luther verlesen, das ist ein Gesetz. Da hinten wird aufgeschlagen, dann warte ich kurz. Psalm 63, die Verse 4 bis 9. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Da schreibt ein zufriedener Mensch. Und wo ist er? Wo ist David, als er das schreibt? Er ist in der Wüste. Und wie der nächste Vers in dem Psalm dann aufzeigt, Feinde trachten nach seinem Leben. Merkt er wieder diese Entkopplung der äußeren Umstände, die einen eigentlich nicht fröhlich und zufrieden machen? Und dieses Ruhen in Gott, wo man sagt, Gott zu preisen, über Gott nachzudenken, Tag und Nacht, das erfüllt mich, das macht mich fröhlich, das macht mich zu einem zufriedenen und genügsamen Menschen. Und da kann um mich herum es toben. Und das Toben hat David auch gesehen. Er hat auch Kriege geführt. Es ist nicht so, dass er da völlig buddhistisch durch die Gegend geflitzt ist. Nein, er hat schon das wahrgenommen. Aber er hat den Fokus auf das Eigentliche gelegt. Wahre Zufriedenheit schaut nicht auf Umstände, im Gegenteil. Sie genießt Gottes Existenz gerade in der Bedrängnis. Und deshalb schreibt der Psalmist in Psalm 107, Vers 9, denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Psalm 107, Vers 9. Die Seele ist das Wichtige, nicht der Leib. Unser Leib, das wissen wir, wird zerfallen. Das wird am Grab immer wieder gesagt, Asche zu Asche und so weiter. Und wir sehen es ja auch schon im Alltag, wie wir zerfallen. Einige erleben von uns diesen Zerfall in sehr schmerzlicher Weise. Für die Jüngeren ist das immer ferne Zukunft. Aber es gilt für uns alle. Die Fürsorge für das Fleisch, für unseren Körper, ist ein ziemlich sinnloser Kampf. Du wirst ihn nicht gewinnen. Und deswegen, denke ich, sollten wir in unser Fleisch nur minimale Anstrengungen reinstecken. Das, was nötig ist, um den Körper am Leben zu erhalten und fit zu halten. Aber der entscheidende Punkt, da wo wir unsere Konzentration drauflegen sollten, ist unsere Seele, denn sie existiert ewig. Ich behaupte mal was. Wir alle kennen Psalm 23. Und ich behaupte, die Hälfte von uns könnte ihn mehr oder weniger fehlerfrei zitieren. Das ist ein Psalm, der genau diese Genügsamkeit zum Ausdruck bringt. Der Psalm fängt an mit: Der Herr ist mein Hirte. Wie geht er weiter? Mir wird nichts mangeln. Das schreibt ein zufriedener Mensch. Mir wird nichts mangeln, weil ich weiß, dass der Herr mein Hirte ist, wird es keinen Mangel geben. Lasst uns den ganzen Psalm lesen und diese ganze Zufriedenheit des Psalmisten mal in uns aufsaugen. Eine Zufriedenheit, die sich so stark abhebt von der äußeren Situation. Lasst uns Psalm 23 lesen und darauf achten, wie dem Psalmisten die Gegenwart Gottes, die Gesellschaft dieses Hirten genügt. Ich lese jetzt mal nach der Schlachter 2000. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das schreibt ein zufriedener Mensch angesichts seiner Feinde. Das schreibt ein zufriedener Mensch, der durchaus es kennt, durchs Tal des Todesschattens hindurchzulaufen, was wir heute vielleicht mit Depression oder sowas überschreiben würden, ja, wo es mal richtig schlecht einem geht. Aber er sagt, nicht die äußeren Umstände, sondern meine Beziehung zu meinem Hirten, die ist es, die mich durchträgt und dann so frohlocken lässt. Und wenn ich das vergleiche mit mir, mit uns allen, dann fürchte ich, das können wir lesen, das können wir singen. Also ich kenne es auch in vertonter Form, diesen Text. Aber ist das wirklich ich? Wenn ich es singen würde, wäre das Ansgar oder wäre es der möchte gern Ansgar? So wäre Ansgar gerne. Und deswegen könnte man jetzt bei diesen Gedanken, die ich mit euch teile, auf den Gedanken kommen, okay, Ansgar hat gesagt, das mit der Genügsamkeit, das muss man lernen. Also werde ich das irgendwann mal lernen. Aber jetzt die nächsten Monate werde ich mich erstmal um die Probleme kümmern, die in meinem Leben so rumstehen und mich zwicken und zwacken. Ich möchte warnen, eine solche Haltung einzunehmen, dieses mit dem Lernen der Genügsamkeit nach hinten zu verschieben. Und meine Formulierungen werden in 5 Minuten noch viel schärfer werden. Aber an dieser Stelle eine Motivation. Genügsamkeit zu erlernen ist kein kleines Nebenziel, so als wenn man in irgendeiner Fremdsprache die Passivkonstruktionen eines Verbs im Konjunktiv Futur 2 fehlerfrei konjugieren können möchte. Wer diesen Nebensatz nicht verstanden hat, ist nicht weiter schlimm. Es geht um eine völlige Nebensächlichkeit in der Grammatik. Genügsamkeit zu lernen ist keine Kleinigkeit. Genügsamkeit ist keine Nebensache, sondern sie ist ein Hauptgewinn. Paulus, geführt vom Heiligen Geist, formuliert an einer Stelle so: Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. 1. Timotheus 6,6, wenn wir Glück haben, steht es auf der Folie. Ja, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Dieser Bibelvers ist verantwortlich dafür, dass ich vor 2 Jahren beschloss, ich muss irgendwann mal eine Serie über Genügsamkeit machen. Weil ich las den Vers, hatte eigentlich hier über Gottseligkeit nachgedacht und überlegte die ganze Zeit, was ist eigentlich Genügsamkeit? Ich kenne das Wort, aber was genau meint es? Aber was steht da? Wer fromm und gottesfürchtig lebt und das mit Genügsamkeit paart, hat den Hauptgewinn für sein Leben gezogen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Handy platzt vor Mails, wo ich irgendwelche Millionen oder Milliarden gewonnen habe. Oder ich kriege Post in den Postkasten, wo man nur irgendwas wegrubbeln muss und plötzlich droht der Hauptgewinn, ohne dass ich was dazu getan habe. Und hier schreibt der Heilige Geist persönlich, der nicht lügen kann, wenn du dein Leben in Gottesfurcht und Genügsamkeit lebst, was ist dann? dann ist das ein Gewinn für dich. Ist das keine Motivation, dem Thema nachzugehen? Glaubst du das? Bist du bereit, und jetzt kommt ein komplizierter Satz, bitte mitdenken kurz, bist du bereit anzunehmen, dass Genügsamkeit, also ein gewisser Verzicht auf etwas, nicht nur erstrebenswert, sondern ein Gewinn ist? Wir gewinnen, indem wir verzichten? Bist du bereit, das zu glauben? Wenn ja, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn die Bibel sagt es. Aber Achtung, das Wort Gewinn hier kann missverstanden werden. Das taucht nämlich nicht nur in Vers 6 auf, sondern auch in Vers 5 vorher. Dort ist die Rede von Leuten, die meinen, dass man mit Gott Seligkeit Geld verdienen könne. Und wer den Zusammenhang liest, merkt, dass Paulus von diesen Typen überhaupt nicht begeistert ist. Es sind Leute, von denen er behauptet, dass sie in ihrer Gesinnung verdorben sind und der Wahrheit beraubt sind. Aber beachtet bitte das kleine Wort aber. Im Griechischen zwei Buchstaben. Das ist das vierthäufigste Wort im Neuen Testament. Es bedeutet aber, so wie wir es in der Elberfelder und in der Luther-Übersetzung finden. Es soll einen Gegensatz darstellen. Man kann es auch mit hingegen, mit viel mehr übersetzen. Oder wie es in der Schlachter-Übersetzung gewählt wurde, mit allerdings. In der Schlachter-Übersetzung steht, die Gottesfurcht ist allerdings eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Es geht also nicht ums Geld machen, ums Geschäfte machen, um diese Art Gewinn. Es geht nicht um finanziellen, maximalen, monetären Gewinn. Es geht nicht um materiellen Gewinn, wie bei den Leuten aus Vers 5. Sondern es geht um einen Gewinn, der alle Börsencrashs, alle Einbrüche, alle Weltwirtschaftskrisen, alle Steuererhöhungen und Geldentwertungen überstehen wird. Ein Gewinn, der dann weitergeschrieben wird. In Vers 7 fortfolgend geht es weiter. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Merkt ihr, wie das Thema Gewinn überhaupt nichts mit Materiellem zu tun haben kann? Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Schon wieder dieses Wort Genügsamkeit. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Und tschüss, ihr Leute aus Vers 5. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Die Bibel fordert uns alle unmissverständlich auf, den Blick von jeglichem materiellem Erfolg, Gewinn, Besitzstand zu wenden. Reichtum ist nicht grundsätzlich böse. So weit gehe ich nicht. Aber Gottesmänner wie David und Saul haben enormes Vermögen gehabt und konnten trotzdem gottesfürchtig leben. Also Geld zu haben ist nicht das eigentliche Problem. Die Geldliebe ist das Problem. Und bei Paulus haben wir gelesen, er kannte beides, Überfluss zu haben und Mangel zu haben. Er konnte damit umgehen. Der Hebräerbriefschreiber, nur die obere Stelle, schreibt, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Nicht frei von Geld, von der Liebe, von dem danach trachten. Alles dafür geben, um mehr, mehr, mehr zu haben. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Die Bibelstelle aufschlagen, lasst ruhig einen Finger drin. Wir kommen da gleich nochmal drin, also nicht zuklappen. Und schon wieder steht hier diese Aufforderung, dass wir uns mit dem begnügen sollen, was wir haben. Mit dem, was vorhanden ist. Ist euch aufgefallen, dass immer wieder zur Genügsamkeit aufgerufen wird? Klar, ist ja unser Thema. Aber meint Genügsamkeit einfach den Verzicht, dass wir sagen, wir verzichten? Der Begriff Askese ist philosophisch ziemlich tiefgehend, aber so vor 200 Jahren haben Leute wie Immanuel Kant, wie Schopenhauer, Nietzsche diesen Begriff verwendet. Ist es das, was die Bibel sagt, dasselbe wie die Jungs damals in ihren schlauen Büchern geschrieben haben? Meint Genügsamkeit der Bibel dasselbe, wie wir es in anderen Religionen oder auch Philosophien finden? hab einen gelben Umhang um und das ist alles, was dein Eigentum ist. In dieser Hebräerbriefstelle, die wir eben gelesen haben, vorne noch steht die Begründung. Da steht die Begründung, warum wir genügsam sein sollen. Und die Begründung hebt uns damit ab von den Religionen oder Philosophien eines Kant oder anderer Leute. Unser Grund, verzichten zu können, genügsam zu sein, zufrieden zu sein mit der vielleicht niedrigen Situation, in der wir sind, der Grund von uns ist viel erhabener als irgendein Grund, den irgendwelche Philosophen angeben können. Versteht ihr? Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, der Grund, warum wir uns begnügen sollen, ist eine Aussage Gottes. Und was hat Gott gesagt? Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Wieder dieser Blick auf Jesus, auf das, was er zugesagt hat. Wir kommen zum dritten und letzten Teil der Predigt. Wir werden im April den dritten Teil der Predigtserie zum Genügsamkeit haben. Was euch vielleicht nicht aufgefallen ist, wir haben heute schon den zweiten Teil. Der erste Teil war der mit der Langeweile. Heute ist Teil 2 und beim dritten Teil im nächsten Monat möchte ich auf Wege eingehen, wie man Genügsamkeit lernen kann. Heute geht es mir mehr darum, uns zu schockieren, dass wir für uns selbst zugeben und vor Gott treten und sagen, eigentlich bin ich nicht genügsam. Eigentlich bin ich nicht so einer, der den Psalm 23 schreiben kann. Vielleicht haut dir ein Kumpel in der S-Bahn auf die Schulter und sagt, der ist die Ehrlichkeit in die Person, aber mir haut leider keiner auf die Schulter und sagt, du bist die Genügsamkeit in Person. Nicht genügsam zu sein, ist kein Schönheitsfehler. Nicht genügsam zu sein, ist Sünde. Und wenn euch vorhin meine Motivation, Gottseligkeit ist ein großer Gewinn, wenn euch die Motivation nicht reicht, dann muss ich jetzt leider die Sündenkeule wieder rausholen. Aber nicht genügsam zu sein, ist eine Sünde. Eine Sünde, die bei genauerem Hingucken nämlich unser Glaubensbekenntnis in Frage stellt. Was ist das Gegenteil von Genügsamkeit oder von Zufriedenheit? Was macht jemand, der mit seinem gegenwärtigen Leben unzufrieden hat, dem das, was er hat, einfach nicht reicht, nicht genügend ist? Guck mal in die Bibel. Dutzende Male im Alten Testament, Schwerpunkt 4. Buch Mose, aber schon in 2. Mose beginnt, erleben wir beim Volk Israel, dass es nicht zufrieden ist, dass es immer der Ansicht sei, nicht genügend zu haben. Und wie ist ihre Reaktion? Murren. Murren. Das ist ein schönes Wort, weil es genau das Geräusch wiedergibt, was jemand tut. Murren. Das Volk ist unzufrieden, es murrt. Und gerade im 4. Buch Mose wird das vom Heiligen Geist so herausgeschält. Man müsste das Buch 4. Mose nicht Numeri nennen, sondern das Buch des Murrens. Oder Murri statt Numeri. Worüber murren sie? In Kapitel 11 über die Reise, Kapitel 11 über das Essen, Kapitel 13 über die Riesen, Kapitel 16 über ihre Führer, Kapitel 16 über göttliches Richten, Kapitel 20 über die Wüste und Kapitel 25 über das Manna, das ihnen gegeben war, weil sie eigentlich gemurrt hatten, dass sie nichts zu essen haben. Aber jeden Tag das gleiche Zeugs futtern hat ihnen auch wieder Anlass zum Murren gegeben. Sie sind immer unzufrieden. Und der Vers steht schon vorne, weil ich die Folie schlecht programmiert habe. Murren ist einer der größten Fallstricke auch im christlichen Leben. Deswegen schreibt schreibt Paulus im Philipperbrief, Kapitel 2, 14 bis 16, gleiche Situation, er ist im Gefängnis. Er schreibt in Kapitel 2, 14 bis 16, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Tut alles ohne Murren und seid damit ein Licht unter den Menschen. Sind wir so ein Licht unter den Menschen? Ich übe mittlerweile meinen ungefähr 10. Beruf aus. Und ich würde mal sagen, wenn ich den jetzigen mit den neuen vorangegangenen vergleiche, habe ich den besten Job von allen. Also eigentlich ein Traumjob. Und doch muss ich feststellen, ich meckere, wenn ich mit meinem Chef zusammen bin, mit meinem Gruppenleiter, mit meinem Geschäftsführer. Ich meckere, ich murre, ich bin unzufrieden. Wenn ich nach Hause komme, muss Lissy sich Storys anhören oder die Familie muss sich Storys anhören über Sachen, die nicht so richtig glücklich laufen in diesem Laden. Aber es ist eigentlich ein Traumjob. Und ich merke, Mist, eine so leicht zu begehende Sünde ist dieses Murren. Und das Murren ist ja nur die Äußerung von etwas, was vorher in mir drin war, nämlich die Unzufriedenheit, dass ich nicht bekomme, was mir gebührt oder dass das nicht so läuft, wie ich Allmächtiger beschlossen habe. Und beachten wir, dass wir selten direkt gegen Gott murren. Zumindest denken wir das, dass wir das nicht tun. Nein, wir kritisieren Umstände, wir kritisieren Situationen, wir kritisieren Entscheidungen und oft sehr gerne auch Menschen in Leitungspositionen. Außerhalb der Gemeinde und innerhalb der Gemeinde. Wir werden noch nie gegen Gott murren. Nein, das sind wir doch nicht. So sind wir nicht. Wie war das bei Israel? Offiziell hat Israel immer gegen Mose und gegen Aaron geklagt. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Tick, tick, tick. Wie war das nochmal mit dem Meer? Was hat Mose genau getan, damit sich das Meer teilt? Eigentlich gar nichts, bis auf so eine komische Bewegung. Es war doch Gott. Aber sie klagen gegen ihre Führer. Und dann heißt es an einer Stelle, und Mose sagte, dadurch werdet ihr es erkennen, dass euch Jahwe am Abend Fleisch zu essen geben wird und am Morgen Brot bis zur Sättigung. Also Mose kündigt an, ihr kriegt jetzt was zu essen, euer Hungermurren ist damit beendet. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, weil Jahwe euer Murren gehört hat, mit dem ihr gegen ihn murrt. Sie haben nicht gegen ihn gemurrt, dachten sie. Sie haben sich bei Mose beschwert. Aber Mose spricht für Gott und sagt, weil Jahwe euer Murren gehört hat, mit dem ihr gegen ihn murrt. Denn was sind wir? Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen Jahwe. Könnt ihr euch noch an die Eingangsgeschichte erinnern? Das Problem mit genügend? Sie hatten kein Brot, sie hatten nur... Jetzt weiß ich schon nicht mal die Zahl. 5 Brote, 2 Fische oder umgekehrt? Also irgendwie wenig. Das ist ein real existierendes Problem. Sie hatten kein Geld. Jesus, guck ins Beutelchen. Abgesehen von dem, was Judas geklaut hat, da ist einfach zu wenig Geld drin. Das sind ganz reale Probleme, oder? Aber der Fokus ist falsch eingestellt. Und die Israeliten, sie hatten definitiv Hunger und sie hatten Durst. Das kann man doch nicht vom Tisch wischen. Die Probleme waren da. Und ihre Reaktion auf dieses zu wenig Essen, zu wenig Trinken war Murren. Und ich muss sagen, ich verstehe das. Ich verstehe, dass sie murren. Ich kann es nachvollziehen, dass sie murren. Ich hätte mitgemurrt. Ich wäre vermutlich ganz in der ersten Reihe gewesen bei dem Komitee Beschwerde bei Mose abliefern, Punkt 1. Ich wäre derjenige, der gesagt hat, so geht's nicht. Sie haben doch objektive Gründe für ihre Beschwerde. Hunger, Durst, das ist doch ein Problem, oder? Hier sind Nöte, die gelindert werden müssen. Es geht nicht um einen hübschen Ponyhof fürs Wochenende oder um den Sonntagskuchen mit Sahne. Es geht um unabweisbare Notwendigkeiten. Aber Gott lenkt hier nicht ein und sagt, ups, wie konnte mir das durch die Hände rutschen? Das habe ich ja völlig übersehen. Ich war so konzentriert, euch aus Ägypten herauszuretten, dass ich das Versorgungsproblem logistisch leider nicht in die Bahn gelenkt habe. Was mache ich denn jetzt? Und übrigens, Mose und Aaron, ihr beiden, ihr seid mein Bindeglied zum Volk. Hättet ihr mir vielleicht nicht mal ein Memo schicken können, dass ich daran denke? Gott reagiert so nicht. Obwohl es real existierende Nöte gibt. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Die Not ist da. Aber die Antworten, die Gott gibt, passen irgendwie nicht so richtig. Ich ziehe das hier bewusst ein bisschen ins Lächerliche. Ich meine es aber ernst. Das Murren hatte eine sachliche Grundlage. So wie wir in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Not auch feststellen werden, dass die Wünsche, die wir haben, dass die Dinge, die wir kritisieren, nicht sachlich völliger Blödsinn sind. Das kann schon etwas Konkretes sein. Klar, ein Zehnjähriger, der sich wünscht, mit einem Ferrari 3 Wochen lang über irgendwelche Autobahnen zu fetzen, das ist abgehoben. Aber die Dinge, über die wir murren, haben oft einen ganz konkreten Punkt. Wir murren über unser Leben und meinen, mit guten Argumenten unterwegs zu sein. Krankheiten zermürben uns. Oder? Arbeitslosigkeit lässt uns verzweifeln. Untreue unseres Partners zu uns zerreißt uns. Streit reibt uns auf. Und dennoch behaupte ich, dass all diese Argumente schlussendlich nicht tragfähig sind. Hunger und Durst gaben Israel kein Recht zu murren. Und auch die Dinge, die ich eben aufgelistet habe, geben uns kein Recht zu murren, obwohl sie faktisch da sein können. Paulus schreibt, nicht mehr von, in seinem Brief oder in einem seiner Briefe: Murrt nicht, wie auch einige von ihnen murrten. Und er bezieht sich genau auf die Ereignisse aus 4. Mose. Murrt nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Überlegt, was mit denen passiert ist, die bei Kadesh Barnea gemurrt haben, 4. Mose 13. Die sind alle gestorben. Deswegen musste Israel eine Sonderrunde drehen, 38,5 Jahre lang. Man musste warten, bis der Vater gestorben ist. Erst dann durfte der junge Sohn, mittlerweile halt auch 40 Jahre älter, ins verheißene Land einziehen. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Aber das, was wir da im Alten Testament lesen, was ist damit? Paulus sagt, all dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Paulus sagt also, dass das Murren der Hebräer auch uns erfassen kann und zu gleichen Konsequenzen führen könnte. Aua. Das Murren damals ist eine Ermahnung für uns heute. Und wer meint zu stehen, sehe sich vor, vielleicht sind wir gar nicht so toll, wie wir denken. Warum behaupte ich, dass Murren eine ganz schlimme Sünde ist? Erstens, weil sie sich, egal wen wir ansprechen, gegen Gott richtet. Und zweitens, weil sie unser eigentliches Glaubensbekenntnis unterminiert, also unterhöhlt, kaputt macht. Murren ist Ausdruck von Unzufriedenheit und mangelnder Genügsamkeit. Aber wo kommt es her? Wie kommt es, dass die Ägypter, die gerade aus Ägypten herausgerettet wurden, sich wieder dorthin zurücksehen? Ihr kennt vielleicht als Bibelleser diesen Vers, ja? Wären wir doch bei den Fleischtöpfen Ägyptens geblieben. Hallo, Fleischtöpfe? Ich erinnere mich an den Befehl, alle Jungs, die geboren werden, umzubringen. Liebe Hebammen, macht mal. Und als die Hebammen nicht gemacht haben, hat Pharao das ganze Volk aufgefordert, jeden Jungen, der da geboren wird, in den Nil zu werfen. Wären wir doch bei den Fleischtöpfen Ägyptens geblieben? Wären wir doch bei den Kindsmördern geblieben, wäre die bessere Formulierung. Die gleichen Leute, die euch so viel Last aufgelegt haben, dass ihr unter der Last fast zusammengebrochen seid. Das Kernproblem der Israeliten, was zu diesem Murren, was zu dieser Unzufriedenheit, was zu einer Geschichtsverfälschung in ihrem eigenen Kopf führt, ist Unglaube. Unglaube. Man glaubt nicht richtig, also falsch. Und weil man nicht richtig glaubt, sondern falsch, ist man unzufrieden und murrt. Ich bin Lehrer. Und wisst ihr, was die Erbkrankheit von Lehrern ist? Sie geben Hausaufgaben. Eine Hausaufgabe für die nächsten 3 Tage. Seid so freundlich, lest 4. Mose 13 und 14. Einfach mal durch. Das ist prosaischer Text, das ist jetzt nicht Opfergebote oder so, was man schwieriger lesen kann. Lest 4. Mose 13 und 14 durch. Und lest es einfach mal durch und guckt euch an, wie dort die Argumente ausgetauscht werden. Da gibt es 2 Parteien, die im Grunde genommen miteinander diskutieren. Und guckt euch mal an, was da abgeht. Lehrer geben auch Arbeitsunterlagen aus. Also wer möchte, macht diese Hausaufgaben mit einem Zettelchen. Ich habe euch hier 4. Mose 13 abgedruckt, in der linken Spalte und in der rechten Spalte einen Lückentext, der so ein bisschen den Gedankengang dirigieren kann. Wenn ihr möchtet, schnappt ihr euch nachher ein Zettelchen. Ich habe jetzt nicht für jeden einen mitgenommen, weil ich weiß, dass es bei Hausaufgaben auch Leute gibt, die keine machen. Aber wenn ihr möchtet, guckt euch mal den Text an. Der Zettel ist überschrieben mit Glaube und Unglaube in Numerie 13. Also 4. Mose 13. Guckt euch das an und ihr werdet der These hoffentlich besser folgen können, warum Unglaube eigentlich Hintergrund jeglichen Murrens und jeglicher Unzufriedenheit ist. Ich möchte euch, um euch mit Gedanken in die nächste Woche zu entlassen, 6, 7, 8 Beispiele bringen für begründbares, aber unbegründetes Murren. Also Murren, wo ihr meint, ein Argument in der Hand zu haben, wo jeder sagen muss, auch armer schwarzer Kater. Aber wenn man dahinter schaut, merkt man, oh wei, wir haben ein Problem. Und ich habe noch nicht erklärt, warum unsere Glaubensgrundlage attackiert wird. Das kommt noch. Aber jetzt einfach mal so, irgendjemand könnte sagen, mein Chef zahlt mir nicht genügend Gehalt. Darüber könnte man murren. Ich bin nicht so gut gebaut wie meine Mitschülerinnen oder Mitschüler. Meine Frau lässt mir nicht die körperliche Zuwendung bekommen, die ich brauche. Mein Mann bringt sich nicht in Familie und Haushalt so ein, wie es nötig ist. Andere haben ein Haus, ich nur eine blöde Mietwohnung. Alle meine Kumpels haben eine Freundin, nur ich wieder nicht. Warum ist der in der Leitung, wo ich doch genauso lang Christ bin wie er? Oder ich komme gesundheitlich nicht einfach auf den grünen Zweig. Dauernd habe ich etwas. Ich habe das hier sehr sachlich dargestellt. Das würde ich noch nicht als Murren bezeichnen. Aber die Sachverhalte, die dahinter stecken, kann ja jeder mal überlegen, ob der eine oder andere Satz in dieser oder abgewandelter Form auf euch zutrifft. Und daraus kann ganz schnell Murren resultieren. Und wie lautet die Antwort, wenn dein Chef dir nicht genügend Geld zahlt? Wie lautet die Antwort der Bibel? Begnüge dich mit deinem Lohn. Lukas 3, Vers 14, sagt Jesus den Soldaten. Johannes sagt es, ja genau, Johannes, der Täufer. Oder an anderer Stelle steht, trachte du nach der Gerechtigkeit Gottes und alles, was du brauchst, wird dir zukommen. Gott kleidet die Blumen und ernährt die Vögel. Glaubst du nicht, dass du ihm mehr wert bist? Matthäus 6. Das sind konkrete Antworten auf das erste Murren, was ich hier aufgelistet habe. Aber hinter allem steht, was wir in den vorangegangenen Texten gelesen haben, wir vergessen bei unserem Murren, dass wir an einen, Achtung, souveränen Gott glauben. Souverän, der das Universum im Ganzen doch führt und überwacht. Und auch dein Leben führt und überwacht und leitet. Und zwar jedes Detail. Wenn Jesus Pilatus ins Angesicht sagen kann, ja, du hast Macht, mich umzubringen, aber nur, weil mein Vater im Himmel dir diese Macht gegeben hat, dann haben wir dieses Verständnis, dass über allem, was uns umgibt, es noch die höhere Macht gibt, diesen Souverän, nämlich den Vater im Himmel. Gott entgeht keiner deiner unangenehmen Situationen, ob die mit meinen Sätzen hier erwischt sind oder nicht. Gott entgeht keine dieser Situationen. Er hört dein Schreien, er hört dein Weinen. Er nimmt es wahr und er ist traurig. Oder wie wir heute Morgen gelesen haben, Jesus wurde innerlich bewegt. Wenn er dein Leid mitkriegt, ist Jesus innerlich bewegt. Ganz kurzer Satz noch zu der körperlichen Zuwendung. Gott entgeht, ich streiche das lieber nicht. Was die heutige Predigt dir mitgeben sollte und vielleicht auch getan ist, ist, selbst wenn du deine Lebenssituation richtig einschätzt, also wenn du da nicht irgendwie übertreibst oder unrealistische Erwartungen hast, selbst wenn du es richtig einschätzt, selbst wenn dir tatsächlich Unrecht geschieht, selbst wenn dir angenehme Dinge, die andere haben, entgehen, all das ist deinem himmlischen Vater nicht entgangen. Er weiß es. Der himmlische Vater heißt im alten Bund auch El Shaddai. Manche kennen das von einem gewissen Lied heraus, manche aus dem Bibelstudium. Was heißt El Shaddai? Hebräischkenner versuchen daran zu arbeiten, was dieses El Shaddai heißt. Aber ich gebe euch diesen Namen einfach mit. Der Eigenname oder ein Name Gottes. Und dieses El Shaddai heißt vermutlich der eine, der genügt. Der eine, der genügt. Wenn wir an El Shaddai glauben, so wie sich im Alten und Neuen Testament bekannt gibt, wie er sich offenbart, wie er sich kundtut, dann können wir eigentlich nicht mehr murren, weil er genügt uns. Und wir vertrauen darauf, dass obwohl unsere Lebenssituation unglücklich sein könnte, wir das haben, was wir brauchen. Wenn wir aber murren, bezweifeln wir das. Dann behaupten wir, dass der El Shaddai nicht allmächtig ist. Dass ihm entweder wir egal sind oder er nicht handeln konnte. Aber das widerspricht total der Theologie der Bibel. Lasst uns jeden Tag dankbar sein, dass Gott uns nicht gibt, was wir verdienen. Lasst uns dankbar sein, dass Gott uns nicht gibt, was wir verdienen, denn das wäre der ewige Tod. Wenn wir uns mit dem begnügen, was uns gegeben ist, uns darüber freuen, dass wir in der Regie Gottes leben, dann können wir zufrieden sein. Ob unser Leben dann Überfluss hat oder Mangel hat, es ist egal, es zählt nicht so sehr, weil wir etwas viel Kostbareres gefunden haben. Wann ist dir genug? Genug.